explizit rechte Musik in so einer Struktur wie der Rechtsrock gab es eigentlich vorher nicht. Also sozusagen eine Szene, die sich über diese politischen Inhalte in so einer Form vernetzt und radikalisiert hat, wie die Rechtsrock-Szene. Es gab, was weiß ich, vereinzelte konservative, rechtsoffene Liedermacher und solche Sachen und sicherlich auch die ein oder andere Band, die irgendwie rechte Inhalte hatte, aber es gab nicht sozusagen dieses Auftreten und diese martialische Vernetzung und sozusagen dieser Zusammenhalt innerhalb dieser Szenen.
Kannst du vielleicht einmal historisch umreißen, wie dann der Rechtsrock bzw. dann auch dieser rechte Punk entstanden ist und wie er dann zu dem wurde, was er jetzt ist?
Naja, das ist tatsächlich was sehr eng mit der Geschichte des Punk verbunden ist. Also das, was man heute unter Rechtsrock versteht oder als Rechtsrock definiert, ist was so in den frühen 80ern, also so ein bisschen zeitversetzt zu Punk entstanden ist. Punk war ja so 76, 77 und aus dieser Szene tatsächlich, aus dieser Punk-Szene, aus bestimmten Bereichen dieser Punk-Szene, die dann vielleicht eher so eine unpolitische Ausrichtung hatte, im Gegensatz zum großen anderen Teilen von Punk, aber darauf kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Daraus hat sich dann zunächst so eine rechtsoffene Szene entwickelt und dann immer stärker auch eine ganz explizit rechte Szene, die dann sich aus so Hooligan-Kreisen zusammengesetzt hat und auch zunächst aus Großbritannien, so wie auch der Punk sozusagen erstmal nach Deutschland geschwappt ist, wo dann auch relativ schnell sich in den frühen 80ern auch schon dann Bands auf diese Vorbilder aus Großbritannien, ja, so Screwdriver und solche Sachen bezogen haben und wo dann auch die Onkels ja zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt haben in den 80ern oder auch, was weiß ich, Störkraft, Endstufe und wie die alle hießen. Also es ist ein Phänomen, was so aus den 80ern stammt und tatsächlich so eine Art unterirdische Linie zur Punk-Geschichte in sich trägt, aber dann doch einfach nicht das Gleiche ist.
Du hast jetzt schon die auch Gemeinsamkeiten so ein bisschen angeschnitten zwischen Punk und Rechtsrock. Und wir haben bei Radio Korax in den vergangenen Wochen, genauso wie der MDR auch, über sogenannte linksextremistische Bands berichtet in Sachsen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und dazu hat der MDR einen Beitrag gemacht und die treffen da eine bestimmte Aussage. Und die würde ich gerne einmal mit dir reinhören und dann können wir vielleicht danach darüber sprechen.
Wenn man nicht genau auf den Text achtet, dann könnte man sich auch Skinheads vorstellen, die zu dem Song Pogo tanzen. Ästhetisch unterscheidet sich der Politrock von rechts und links nur
wenig. Ist es schon ein sehr starker Punk-Bezug hier zu erkennen. Die klingen schon relativ ähnlich und auch die Texte ähneln sich in gewisser Weise mit ihrem klaren Feindbild eben gegen Polizei, gegen Staat und gegen den politischen Gegner.
In diesem Ausschnitt wird unter anderem von Verfassungsschutzpräsidenten Meyer Plath aus Sachsen und aber auch vom MDR Rechtsrock und Punk ästhetisch, aber auch inhaltlich gleichgesetzt. Ich interessiere mich an dieser Stelle vor allem für die ästhetischen Aspekte. Würdest du dem MDR und Meyer Plath darin zustimmen, dass Punk und Rechtsrock ästhetisch eigentlich nicht zu unterscheiden sind?
Naja, geht man davon aus, dass Meyer Plaths Punk-Plattensammlung hauptsächlich aus Oi-Punk-Platten und Street-Punk-Platten besteht, dann mag er das so empfinden in seinen Ohren. Aber Punk ist natürlich eine sehr differenzierte und sehr breit gefächerte Bewegung, musikalische Bewegung gewesen, die sehr viele Einflüsse in sich trug, von Reggae bis sonst wohin und so weit aufgesplittet ist in diverse Subgenres, dass man diese Schlussfolgerung, die er zieht oder auch die der MDR zieht, so auch musikhistorisch und musiktheoretisch wie auch immer nicht halten kann, weil letztendlich das, was er dann da als Rechtsrock und linke extremistische Musik gleichsetzt, letztendlich ist dieser Rechtsrock sozusagen, gibt es Ähnlichkeiten zu einem Subgenre, eines Subgenres von Punk, das in den 80ern entstanden ist, ne, dieser eher sehr männlich geprägte Oi-Punk, der dann auch so mit Gröbelparolen und sehr hart nach vorne ging. Aber das war eben nur eine kleine Sparte von Punk. Daneben gab es tausend andere Varianten und Möglichkeiten, Punk zu definieren oder Punk für sich selbst zu definieren oder Punk zu spielen, sodass diese Gleichsetzung letztendlich Blödsinn ist.
Ja, wie bewertest du denn die Tatsache, dass sich der Verfassungsschutzpräsident von Sachsen in diese Debatte einmischt und Bands ästhetisch miteinander vergleicht?
Naja, das ist natürlich ein politisches Anliegen, was er hat, ein Anliegen sozusagen linke Inhalte in Musik zu diskreditieren und zu sagen, naja, das ist nichts anderes als das, was die Rechten machen. Und das hat natürlich einen politischen Hintergrund und keinen musikästhetischen oder sowas. Davon hat er wahrscheinlich nicht so viel Ahnung in Wahrheit. Also es geht tatsächlich darum, linke Subkultur und linke Kultur zu diffamieren.
Und dennoch hast du ja gesagt, dass in den 80ern auch so rund um Rostock, Lichtenhagen, Skinhead, Skinhead-Bands aufgekommen sind, gerade auch in der Oi-Bewegung, die sich eben ästhetisch auch mit diesen Subgenres des Punks auch dann doch ästhetisch recht ähnlich sind. Wie wurde denn damals und auch heute noch damit umgegangen, gerade auch beispielsweise von auch gerade linken Musikjournalisten?
Naja, man hat versucht, das irgendwie sich zu fragen, wie diese Nähe auch zustande kam. Ne? Also ich glaube, dass sich zum Beispiel so Leute wie Dietrich Dietrichsen damit viel beschäftigt haben, der mal gesagt hat, dass die ästhetische Nähe auch von bestimmten Subgenres von Punk und dem rechten Rock auch damit zu tun hat, dass Punk zum Beispiel ja sehr wenig Einflüsse anderer musikalischer Kulturen in sich trug, ne? Also wenig Einfluss zum Beispiel afroamerikanischer Musik in sich hatte und sehr so im Viervierteltakt nach vorne ging und das was war, wo sich dann eben auch viele rechte Bands wiedergefunden haben, also sozusagen in dieser einen Form von Punk. Es ist halt eine Musik gewesen, die sehr radikal ja erstmal klingt, sehr, sehr brutal klingt und in der sich dann eben auch eine gewisse Wut ja immer schon geäußert hat, ne? Auch in der im linken Punk hat sich ja auch eine Wut gegenüber dem Staat geäußert. Da hat der Verfassungspräsident ja durchaus recht, dass sich da auch sehr viel Wut artikuliert, aber die Inhalte sind ja trotzdem nicht die gleichen, weil diese Wut im Punk ja eine ganz andere Stoßrichtung hatte, ne, als im Rechtsrock. Die Wut im Punk in den späten 70ern, frühen 80ern hat sich gegen die Entsolidarisierung der Gesellschaft in Großbritannien gerichtet, hat sich mit den Bergarbeitern solidarisiert, hat versucht, nach gesellschaftlichen Freiräumen zu suchen, nach gesellschaftlichen Alternativen zu suchen, hat sich eben mit gesellschaftlichen Minderheiten vor allem auch zusammengeschlossen, solidarisiert. Und das ist ja was dann im teilweise ähnlich klingenden Rechtsrock ja ganz und gar nicht stattfindet. Da geht es ja eher darum, sehr ausschließend zu funktionieren und sich gegen gesellschaftliche Minderheiten zu richten und auch letztendlich Gewalt und Vernichtungsfantasien zu artikulieren, die man so in dieser Weise in linker Musik oder in linksextremer, wenn man das Wort benutzen will, Musik sicherlich nicht findet.
Jetzt sagst du ja, dass es diese einigen Subgenres gibt, die sich eben auch Rechte angenommen haben. Was gab es denn für Subgenres im Punk, die sich Rechte überhaupt nicht angenommen haben und warum nicht? Also warum die einen und die anderen nicht?
Na, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, wie Musik, also mit sozusagen der Form der Musik, mit der Ästhetik, also diese Aneignung von diesem sehr stumpfen Punk in der rechten Musik, die sich ja sehr viel über sozusagen Parolen, Grölen und so weiter definiert. Das ist eine Ästhetik, in der die Parolenhaftigkeit linker Ideologie vielleicht sich besser wiederfindet als in dem eher, was weiß ich, vom Reggae beeinflussten, verspielten, auch teilweise so Männlichkeit dekonstruierenden Post-Punk, der dann ja sehr schnell in den 80ern, in den frühen 80ern parallel entstanden ist. Oder auch bei Bands wie, was weiß ich, The Clash, die sehr viel mit schwarzer Musik experimentiert haben, wo wenig Anschlussfähigkeit von rechter Seite einfach stattgefunden hat dadurch.
Jetzt ist es ja heutzutage bekanntlicherweise nicht mehr so, dass es nur noch Neonazis gibt, die Glatze tragen, Springerstiefel anhaben und Bomberjacken tragen und Rockmusik hören, in der Parolen gebrüllt werden. Heutzutage gibt es ja auch rechte Musik in ganz anderen Genres, zum Beispiel im Pop oder Hip-Hop wird auch langsam, ja, der rechte Einfluss entdeckt. Inwiefern kann man da Parallelen ziehen zu den 80er Jahren, wo Rechte sich das Genre Punk gegriffen haben?
Na, es gibt vielleicht in Ansätzen Parallelen, aber ich glaube, diese Struktur, die diese Rechtsrock-Szene angenommen hat, also sozusagen so eine eigene Subkultur auszubilden, in der sich vernetzt wird, in der auf Konzerten auch Geld generiert wird für die Szene, das ist was glaube ich, in anderen Genres nicht so leicht funktioniert. Es wird natürlich versucht, von rechter Seite bestimmte Musikgenres, wie zum Beispiel, hast du ja gesagt, Hip-Hop sich anzueignen. Aber das sind ja dann eher Einzelfänomene, die dann versuchen, irgendwie sozusagen auch eine Jugend zu bedienen und dann irgendwie mit rechten Inhalten zu versorgen. Aber diese Vernetzung, die die Rechtsrock-Szene hat, die findet in anderen Subkulturen, glaube ich, auf die Weise nicht statt. Was ich aber für ein viel größeres Problem tatsächlich halte, ist die Mainstreamisierung von bestimmten rechtsoffenen Inhalten, die ja gleichzeitig stattfindet. Also dass Bands wie die Bösen Onkels oder Freiwild große Stadien füllen, die natürlich, ne, im Falle der Onkels sich irgendwann öffentlich von ihrer Nazi-Vergangenheit distanziert haben oder Freiwild von Anfang an gesagt haben, wir sind keine Nazis, aber gleichzeitig sie ja trotzdem rechtsoffene Inhalte vertreten und es immer um bestimmte die gleichen Themen geht, wo dann die Hörerinnen und Hörer sich die eigenen Schlüsse draus ziehen können. Es geht immer um Heimat und ein positives Gefühl zu zur Heimat und es geht um Patriotismus und es geht um Zuwanderung und es geht um Schlussstrichdebatten und es geht um Identitätssuche und es geht um gegen die Lügenpresse und so weiter. Es bedient ganz viele Schlagworte der Rechten, während sie gleichzeitig sagen, na, wir sind aber gar nicht so und verkaufen damit Hunderttausende von Platten, und das halte ich für ein viel, tatsächlich viel gravierenderes Problem, als ob jetzt irgendwie Max Damage noch ein Album aufnimmt oder so, weil der tatsächlich ja nur eine relativ begrenzte Reichweite hat, aber mit Bands wie Freiwild ja auch bestimmte Themen einfach in eine ganz, ganz große Öffentlichkeit gelangen.
Du sprichst dabei ein Thema an, das auf der einen Seite ganz verschiedene Ästhetiken, also in dem Fall vergleichst du ja Böse Onkels und aber auch Freiwild unter dem Begriff Rechtsrock fallen, und gleichzeitig sprichst du ja auch an, dass inhaltlich es nicht nur Rechtsrock-Bands gibt, die klar ihre Parolen rausbrüllen. Macht man sich es einfach, wenn man sagt, Rechtsrock ist das Problem, und dann dabei undifferenziert ein Genre aufstellt, das es vielleicht so gar nicht gibt?
Also ich würde nicht sagen, dass Freiwild und die Onkels in dem Sinne Rechtsrock sind, wie Störkraft Rechtsrock sind. Das ist vielleicht eher so eine Art von strukturellem rechtsoffenem Rock, den diese Bands bedienen. Also Freiwild würde ich jetzt nicht darunter fassen. Rechtsrock würde ich schon Bands drunter verstehen, die tatsächlich offen in ihren Texten und in ihren Strukturen Nazi-Positionen vertreten, um es mal reduziert zu sagen. Die sind das eine Problem, weil das gar nicht so eine kleine Szene ist. Also da finden Festivals statt, da wird Geld umgesetzt, da wird sozusagen Geld auch für die Nazi-Szene irgendwie generiert. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, was parallel stattfindet, ist eben, dass in den Charts bestimmte rechte Positionen sich zeigen, die dafür sprechen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, auch eine gewisse Offenheit gegenüber diesen Positionen mittlerweile vertritt oder sie zumindest nicht mehr problematisiert. Wenn eine Band sozusagen nach einem positiven Heimatgefühl sucht und nach einem Schlussstrich verlangt und gegen die Zuwanderung polemisiert, ist das eine Band, die Platz 1 der Charts erreichen kann. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Und als in den 90er Jahren, in den frühen 90ern, der Rechtsrock auch wieder noch größer wurde in Deutschland, gerade weil in dieser Zeit ja auch die vielen, vielen Anschläge stattgefunden haben auf Geflüchtete in Deutschland und sich Nazis dadurch auch ein bisschen bestätigt gefühlt haben. In der Zeit ist es ja auch passiert, dass Punk wieder politischer wurde und auch radikaler wurde, in so einer Art von, weiß ich nicht, Selbstverteidigungsmodus vielleicht. Und das ist natürlich irgendwie auch eine Entwicklung, eine Reaktion gewesen auf eine erstarkende Nazi-Szene, die sich ja auch ein bisschen bis heute nachwirkt. Also diese Selbstverständlichkeit vielleicht von linken Punkbands auch mit politisch radikalen Gesten irgendwie auch zu reagieren auf gesellschaftliche Entwicklungen. Weswegen es natürlich auch manchmal leicht ist, diese Bands irgendwie in so einen Extremismusverdacht zu stecken. Und ich würde aber sagen, dass auch wenn irgendwie, was weiß ich, kennt man ja auch aus eigenen biografischen Erfahrungen vielleicht, wenn diese Antifa-Macker mit Gewaltfantasien einen auch manchmal selbstpersönlich genervt haben, und die einen ja auch in bestimmten Punkbands nerven können, ist dieses Phänomen aber ja trotzdem im Gegensatz zur rechten Musik kein irgendwie strukturelles Problem linker Musik, dass linke Musik oder linker Punk ein strukturelles Gewaltproblem hat oder in strukturell Gewaltfantasien oder Vernichtungsfantasien artikuliert, sondern das ist eben was, was einzig die rechte Musikszene auszeichnet. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal gesagt haben.